Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
Heute zu Gast bei Triathlon Podcast der ehemalige deutsche Triathlon-Profi Andy Böcherer. So, und jetzt viel Spaß beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Podcast. Heute zu Gast der Andreas Böcherer, ehemaliger Triathlon-Profi. Muss man streng genommen sagen, oder Andy? Grüß dich.
Ja, hallo Marco. Ja, na klar. Ich habe letzten Sommer aufgehört und ehemalig ist korrekt. Und ja, so ist der Status momentan.
Aber wenn du sowas hörst, hört sich das strange an bei dir? So in den Ohren?
Ja. Nee, also ich habe mich dran gewöhnt, muss ich sagen. Ist natürlich schon, sag ich mal, war jetzt 15 Jahre lang irgendwie meine Identität auch.
Ja.
Und ja, war ja irgendwie auch nicht nur eine Identität, sondern auch eine Jobbezeichnung. Und die habe ich jetzt gewechselt. Aber irgendwie so bleibt natürlich viel übrig, so von Einstellungen und von den Sachen, die ich gern mache. Also ich bin immer noch so in der Freizeit aktiv, so ein bisschen laufen, ein bisschen Radfahren und so. Also das wird mich auch nicht verlassen.
Ja.
Aber ja, Triathlon-Profi war mal und jetzt ist es Zeit für andere Sachen.
Hier, by the way, für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt gerade wundern, warum der Ton halt mir hier und da ein bisschen raschelt. Du bist gerade unterwegs, gell?
Ja, ich nutze die Zeit und gehe parallel ein bisschen raus spazieren. Ich hoffe, das ist in Ordnung und genau, dass ich nicht noch länger drin sein muss und ein bisschen frische Luft kriege.
Ja, verstehe ich. Man hört im Hintergrund auch Vogelgezwitscher hier und da. Finde ich super. Also mir fällt es ehrlich gesagt auch manchmal leichter, wenn ich unterwegs bin, so draußen in der Natur, da kommen ja auch meistens ziemlich coole Ideen. Geht's dir auch so?
Ja, also so ein bisschen wie, wenn man die Gedanken so durchschüttelt und dann
ja, genau,
die sich auch wieder ordnen. Ja, das menschliche Gehirn ist schon lustig. Ich hatte irgendwie so 2-3 Sachen auf der Arbeit, an denen ich rumgebastelt habe und ich habe auch gar nicht dran gedacht.
Ja.
Aber trotzdem plötzlich am Wochenende, ich habe wirklich gar nicht an die Arbeit gedacht, aber plötzlich sind die so mir 2 Lösungen halt so eingefallen. Einfach. Ja. Ist so total strange eigentlich.
Ist strange, aber wenn der Geist zur Ruhe kommt und mal total abgelenkt wird, dann passieren die tollsten Dinge.
Ja, also man muss wirklich sagen, dass in der heutigen Zeit ist ja Langeweile irgendwie, gibt es ja fast nicht mehr, weil dann jeder sein Handy rauszieht.
Stimmt.
Aber eigentlich ist Langeweile eigentlich eine produktive Zeit.
Ja.
Also zumindest das Gehirn, weil ja, irgendwie purzeln dann plötzlich gute Ideen raus.
Ich weiß, du bist Familienvater. Hast du schon mal diesen Film Winnie Pooh angeschaut?
Nee, habe ich noch nicht.
Musst du mal machen, weil da gibt's nämlich ein Statement von Winnie Pooh, dem Bären. Der sagt nämlich, dass durch Nichtstun meistens die tollsten Dinge passieren.
Ja, also man muss den Dingen immer auch den Raum eingestehen oder einräumen.
Genau.
Ja, und manchmal ist man ja auch ein bisschen zu nah dran an den Problemen, dass man dann die Lösung nicht sehen kann.
Ja, das stimmt. Ja. Übrigens, alle Hörer da draußen, der Andy Böcherer war bereits zu Gast, ist aber schon eine Weile her. Wenn du den Talk verpasst hast, packe ich in die Shownotizen, weil das war auch, damals haben wir so über deinen Weg in den Triathlon-Sport geredet, über so die größten Erfolge bis dato. Absolut hörenswert und verpacke ich, wie gesagt, in die Shownotizen. Hier, ich hätte gesagt, weil das ist ein Follow-up, über welche Themen würdest du reden? Mein ganz anderer Gesprächsansatz, weil ich habe hier zwar eine Liste an Fragen, aber ich würde einfach mal von dir wissen, gibt es spezielle Themen, über die du gerne reden wollen würdest?
Also Triathlon ist ja so komplex, da gibt es ja eigentlich 100.000 Themen. Ich würde sagen, du wirfst mir mal einen Brocken hin und dann quatschen wir los.
Ich bin da ganz offen. Genau, wir haben uns, wann war das? 2018 haben wir uns, glaube ich, hier in X gesehen, beim 70.3.
Mhm.
Oder 2019 war das, da hatte ich dich morgens noch gesehen in der Wechselzone, da warst du, glaube ich, so vor dem mentalen Tunnel. Wenn du so zurückdenkst an die Profilaufbahn, was waren so die schönsten Erinnerungen, die schönsten Rennen, an die du dich am liebsten erinnerst?
Also, ich meine, es gibt natürlich so Lieblingsstrecken.
Ja.
Und dann gibt es natürlich irgendwie so die Lieblingsleistungen so, oder ich glaube, so einfach so vom Racen war so beim 5. Platz auf Hawaii, da habe ich mich mit zwei Amerikanern rumgeschlagen, Ben Hoffman und Timothy O'Donnell.
Ja.
Und wir waren irgendwie beim Marathon, waren wir alle irgendwie immer innerhalb von einer Minute. Mhm. Und es ging so vor und zurück. Ja, es war so ein Rennen, von dem man irgendwie so träumt, wenn man so im Wald laufen geht, so im Kopf, dass es so richtig
eine enge Kiste ist.
Ja, so eine richtig enge Kiste ist und irgendwie war es auch so, in den letzten 10 Kilometer war ich irgendwie immer zwischen 50 und 100 Metern hinter Ben Hoffman,
ja,
und ging irgendwie kaum vor und zurück, obwohl ich echt alles reingeworfen habe und das ist so wie die Zeit stehen geblieben. Also wir hätten jetzt auch noch 100 Kilometer so weiter rennen können. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht näher dran gekommen.
Ja,
ja, ich glaube, das war jetzt so athletisch schon so der Höhepunkt.
Okay.
Ja, sonst gibt es natürlich viele geile Rennen, so einfach von der Landschaft, wo es vom Erlebnis dann so passt. So Ex habe ich immer gern gemacht, Rapperswil, Heilbronn. Klar, die ganzen Rennen in Frankfurt waren toll. Ich meine, der Marathon ist halt einfach mega zum Betreuen. Mit den zwei Wechselzonen ist natürlich ein bisschen stressig.
Okay.
Aber ja, so waren natürlich unglaublich viele schöne Momente dabei.
Okay. Und so die beiden Ironman-Siege in Italien und Lanzarote war das, glaube ich, ne?
Ja, also Italien war irgendwie so, klar war es halt irgendwie so, ja, mal einen Haken dran machen, dass ich auch ein langes Rennen gewinnen kann.
Aha.
Aber so von der sportlichen Konkurrenz war es halt, ziemlich schnell klar eigentlich, was mir,
ja,
das war ich schon vorher so, ja, ich sag mal, das ist so ein bisschen, war halt so ein bisschen wie der Elfmeter für den Stürmer, ja, du kannst halt, wenn du triffst, ist okay, und wenn du daneben schießt, bist du der Depp, so.
Okay.
Deswegen war es jetzt, ja, es war jetzt sportlich, von der sportlichen Besetzung, soll jetzt nicht auch anklingen, aber war halt dadurch, dass es ja keiner da gestartet ist, der in dem Jahr in Hawaii gestartet ist, hatte ich also so ein bisschen Kirmesrennen und war dann ziemlich schnell, ziemlich klar. Aber du musst natürlich dann trotzdem durch die Tür gehen, ne? Also
musst du dem Elber verwandeln, du.
Ja, musst dich dann beim Marathon 3 Stunden konzentrieren, dass du halt dich nicht vertrittst oder so.
Ja.
Oder irgendwie eine dumme Bewegung machst und dir irgendwie was zerrst oder.
Klar.
Ja. Aber das, ja, also Lanzarote war eigentlich hätte ich da Schluss machen sollen schon. Danach kam ja eigentlich auch nichts Brauchbares mehr. Aber das war so, es war ja mein erster Ironman gewesen,
ja,
den ich gestartet bin überhaupt. Und es war so, ja, von der Leistung war es einfach, also ich habe mich extrem gut gefühlt und stark und war so mit mir selber so im Einklang. Und dann war das auch schön, weil meine Tochter hat mich dort betreut, also meine Große.
Schön.
Die bei meinem ersten Ironman war sie 3 Monate alt und saß im Kinderwagen an der Strecke.
Toll.
Und dann waren wir alleine dort und sie hat die Betreuung gemacht mit dann 15 Jahren.
Wow.
Ja, das war irgendwie so eine runde Sache. So, da habe ich so dieses ganze Langstreckenabenteuer angefangen.
Ja.
Und dann eigentlich so mit, ich hatte halt den ganzen Tag halt keine Zweifel, oder? Das war klar, da war so ein Däne, der die ersten 50 Kilometer auf dem Rad brutal Druck gemacht hat, da habe ich irgendwie eine Minute alle 10 Kilometer verloren. Da kam ich schon zwischendrin mal so ein bisschen, ja, ein bisschen ins Schwimmen, aber ich hatte dann so viel Selbstvertrauen auch, dass ich dann gesagt habe, ja, wenn es so ist, dann war mir eigentlich klar, dass ich auch eine Viertelstunde schneller rennen könnte als er.
Ja,
ja, der kam dann schon auf dem Rad wieder rückwärts. Und ja, es war ganz komisch, also so, weil ich so mit mir selber eben so im Einklang war und
schön,
hatte nie Zweifel irgendwie. Ja, deswegen war das so, in einer ganz bestimmten Art war das halt dann ein besonderes Rennen. Irgendwie hat sich da so ein Kreis geschlossen auch und ja.
Ich hatte in der Vorbereitung gesehen, du wolltest eigentlich letztes Jahr in Rot noch starten, 2022. Mhm. um deine Profilaufbahn im Prinzip halt in Rot halt dann zu beenden oder mit dem Rotrennen zu beenden. Was ging dir durch den Kopf, als du gesehen hast, das wird leider nichts mit Rot?
Ja, das war echt eine super zähe Kiste. Also ich habe noch ein richtig gutes Trainingslager gehabt, so Januar, Februar.
Ja.
Und dann bin dann auch im besten Test gefahren. Aber danach hat es dann angefangen so mit Infekten. Da war ich ein ganzes Trainingslager krank, komplett ausgefallen. Und dann habe ich immer so ein paar Tage trainiert irgendwie. Und dann kam gleich wieder so eine Schwächephase irgendwie. Ja, ich kam da einfach nicht aus dem Quark. Und ja, dann ging es wieder mal einen Monat. Dann habe ich Buschütten gemacht. Ich dachte so, es war für meinen Zustand war es echt gut. Also im Rennen selber war es gut, so ich sag mal, ich habe die ganzen Langstreckenkollegen dann da auch im Griff gehabt beim Laufen und sah ich alles ganz gut aus und dann halt wollte ich wieder anfangen Ende der Woche und dann war ich wieder 2 Wochen krank und irgendwie, das ging dann immer so weiter und dann irgendwann bist du dann halt so weit draußen, dass du dann müsstest du eigentlich wieder irgendwie ein Viertel bis ein halbes Jahr wieder aufbauen und ja, dafür hatte ich dann die Zeit auch nicht mehr und auch nicht die Nerven, weil du weißt ja nicht, ob die Gesundheit jetzt 5 Tage hält oder 5 Monate und ja, das war echt schade. Also ich habe den Sebi da schon ein bisschen beneidet um sein Hawaii-Rennen irgendwie, wo er nochmal aufrecht ein schönes Resultat erzielen konnte. Das hätte ich mir eigentlich gewünscht, aber klar, da musste ich schon eine Weile dran knabbern, aber jetzt sehe ich halt so auch den Rest der Rest der Karriere sozusagen und genau.
Aber gab es da zu der Zeit, als du den halt rot abgesagt hast, gab es da auch irgendwie Zuspruch von anderen Pros, so nach dem Motto, hey, oh Mann, ich hätte es dir so gewünscht und oder auch von Fans, wie war das so?
Ja, klar, total, also schön. Wir trainieren ja auch in Freiburg in der großen Schwimmgruppe mit Maurice und mit Nils und Nico Mann und viele andere und es war schon so, dass es wahrgenommen wurde und ich hätte natürlich schon gern irgendwie so ein offizielles Ende gehabt irgendwie, aber es sollte halt nicht sein und dann jetzt ist es halt so gewesen, das Ende war ein bisschen nervig, aber ich habe jetzt irgendwie meinen Frieden auch damit gefunden und sehe halt auch die ganzen schönen Momente, die ich hatte.
Gut.
Und bin dafür extrem dankbar, war echt eine geile Zeit.
Wow. Hier während deiner Profilaufbahn hast du da, okay, wenn man mittendrin ist und Rennen gewinnt, dann denkt man wahrscheinlich nicht so an das, was halt nach der Profilaufbahn kommt. Wie war das bei dir? Hast du da schon immer so einen Plan B im Petto gehabt? Ich meine, ich weiß aus der Vorbereitung, auch aus dem ersten Gespräch, du hast Mathematik studiert und auch abgeschlossen, gell?
Ja, das ist richtig. Also am Anfang, wenn man so ein bisschen voll auf Profi setzt, dann ist natürlich schon so ein Wagnis und dann denkst du schon immer drüber nach, so, ja, was mache ich, wenn es jetzt nicht funktioniert und so. Und ja, das ging dann so ein paar Jahre und dann musst du dir aber irgendwie den Gedanken auch verbieten, weil du musst dich ja halt voll auf das konzentrieren, was jetzt ansteht.
Ja.
Und aber klar, das kam dann irgendwie wieder, sag ich mal, mit Corona so, da wusste ja nicht, geht es jetzt ewig? Funktioniert es überhaupt alles nochmal?
Ja,
da kam es dann ein bisschen wieder und dann habe ich auch angefangen im Lockdown dann so bisschen mit Programmierung und nochmal so ein bisschen Mathematik aufgefrischt und habe mich dann schon so ein bisschen orientiert, so was könnte ich denn machen.
Okay.
So war das. Also ich würde sagen, so 10 Jahre mittendrin habe ich mich echt gar nicht damit beschäftigt. Da habe ich so ganz gut hingekriegt. So und die letzten 2-3 Jahre habe ich mich dann schon auch wieder damit beschäftigt, so was kommt.
Okay. Und hast du so in Zeiten der Pandemie, du hast es gerade erwähnt, klar, da gab es keine Rennen, aber freundlicherweise hat halt irgendwie die PTO halt mit dort vielen Profis unter die Arme gegriffen. Wie hast du so zu dem Zeitpunkt halt so über die PTO gedacht zum Beispiel oder überhaupt so die Entwicklung jetzt innerhalb der letzten Jahre, auch im Zuge von PTO?
Also ich habe mir das ehrlich gesagt nicht mehr so wahnsinnig angeschaut, weil ja ich ja irgendwie auch wusste, so die ganz großen Konsequenzen. Ja. Für mich würde das auch nicht mehr haben, dass ich so meinen eigenen Herangehensweise deswegen nochmal irgendwie umstellen würde. Mhm. Klar, insgesamt war das natürlich irgendwie eine gute Entwicklung, klar. Die Frage ist halt irgendwie, lässt sich daraus ein dauerhaftes Geschäftsmodell entwickeln? Also verdient die PTO damit irgendwann Geld? Oder ist es immer auf einen Zuspruch von außen angewiesen? So, aber damit, wie gesagt, habe ich mich eigentlich dann noch gar nicht mehr so beschäftigt.
Und so als Profi Triathlet ist man im Prinzip so sein eigener Unternehmer, ja? Weil ich meine, du bist im Prinzip der Produzent deiner Ergebnisse. Hast du Unterstützung gehabt, was das Thema Vermarktung anging, oder hast du das alles selber gemacht? Auch so Sponsoring, Akquise etc.
Nee, das habe ich alles selber gemacht. Also das war so, ja, also fand ich einerseits, ist es natürlich auch mal anstrengend. Andererseits lernst du halt auch wahnsinnig viel, also so, wenn du selber deine Verhandlungen machst und auf Sponsoren zugehst und da dir irgendwie Gedanken machst, wie du eine Gegenleistung erbringen kannst, und das hat mir schon geholfen. Und es ist natürlich auch so, das sage ich mal, ist jetzt auch nicht so viel Geld drin in dem Sport. Ja. Oder zumindest auf meinem Niveau, dass ich da jetzt noch hätte jemand bezahlen können. Oder ist so, dass sich das lohnt, dass das so viel besser macht, dass ich auch wirklich dann mehr verdiene, wenn ich jemanden anstelle, der sich um alles kümmert. Mhm. Also wie gesagt, das ist so ein, also einerseits war ich halt gerne selbstverantwortlich, andererseits ist natürlich auch mal anstrengend. Aber jetzt ist es natürlich irgendwie auch gut, so du lernst halt Verträge zu verhandeln, mit Leuten zu sprechen, deine Position darzustellen und genau. Also
im Zuge der Zeit, ich meine, ich mache den Podcast jetzt auch schon seit 10 Jahren, da hat sich der Sport schon ein bisschen verändert, so aus meiner Sicht. Ich nehme das halt so wahr, dass halt heutzutage Profi-Triathleten auch, gerade so was Sponsorings angehen, auch teilweise mit Age-Groupern halt irgendwie konkurrieren. Und was Material angeht, teilweise auch was Geldzahlung angeht, ist schon crazy, oder? Wie sich das entwickelt hat.
Ja, also es war einfach eine Entwicklung, dass halt die sozialen Medien immer wichtiger geworden sind. Mhm. Was jetzt irgendwie... Ja, ich bin da auch nicht so, ja, ich bin da vielleicht auch ein bisschen Dinosaurier und nicht so damit aufgewachsen. Also, war für mich, würde ich sagen, schon auch anstrengend, so sich selber darzustellen, ständig. Und natürlich so, ist halt schwierig, so in Konkurrenz zu gehen mit Leuten, die einfach nur einen guten Instagram-Account haben. Ist ja auch eine Gegenleistung, aber so das. Ich sage mal, das Anforderungsprofil hat sich als Profi-Triathlet halt verschoben. Ja. Also mittlerweile reist ja irgendwie jeder mit einem eigenen Fotograf an. Das kam mir jetzt persönlich jetzt nicht so entgegen. Einfach weil ich würde sagen, ich bin eher so ein bisschen introvertiert und strengt mich dann eher an, mich so immer darzustellen. Und also klar, das halt, hat total Potenzial, so die sozialen Medien. Aber wie gesagt, das Anforderungsprofil oder die Jobbeschreibung als Profi-Triathlet hat sich dadurch halt auch verändert. Also es reicht halt irgendwie nicht mehr, Rennen zu gewinnen. Du musst irgendwie, brauchst einen dicken, guten Instagram-Account und am besten noch irgendwie deine eigene YouTube-Fernsehsendung über, und das ist natürlich schon,
aufwendig,
wer da dran hängt, und ja, extrem zeitaufwendig. Also,
klar.
Ist ja jetzt nicht so, dass man als Langstrecken-Triathlet irgendwie, dass einem den ganzen Tag langweilig wäre.
Also, nee, das denke ich mir. Ja, Weil du musst auch fleißig trainieren, um da halt mehr erfolgreich zu sein, ja, um ihm was da dann auf YouTube senden zu können, ja.
Ja, also das ist einfach, da brauchst du, entweder hast du eben das Geld oder das Glück, irgendwie jemanden zu kennen, der das für dich macht. Oder du verpasst halt einen Teil oder bist halt nicht mehr so attraktiv. Genau, ja, gut, das kam mir nicht so entgegen, aber also insgesamt ist es natürlich cool, weil du kommst natürlich als Fan, kommst natürlich wahnsinnig nah dran.
Ja,
aber wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache und ich bin damit jetzt halt auch nicht so aufgewachsen. Also am Anfang so Profisportkarriere, da war ich halt nicht auf Facebook und nicht auf irgendwie Instagram und es gab da irgendwie, weiß nicht, ob es noch nicht gab oder es noch nicht so groß war. Also ich habe dann irgendwann mal angefangen, so mir eine Website zu bauen und war schon alles noch ein bisschen wilder Westen. Das ist natürlich schon geregelter und die Konkurrenz natürlich ziemlich groß mittlerweile.
Wie du schon gesagt hast, man muss, um erfolgreich zu sein, muss man auch irgendwie Zeit in den Körper, ins Training investieren. Da kann man nicht irgendwie noch on top irgendwie 2-3 Stunden halt irgendwie Insta-Stories und Schnickschnack machen oder einen Berg 3-mal rauffahren, damit das Foto geil sitzt. Das ist, das ist dann echt unrealistisch. Aber ich sag mal, so das Konkurrenzgefüge zwischen Age-Groupern und Triathlon-Profis, das sind auch die Unternehmen in der Szene halt so. Die sind ja dafür auch verantwortlich, an wen sie halt wie Material beziehungsweise Geld halt irgendwie abgeben, ja.
Ja, also das hat ja auch alles seine Berechtigung.
Ja, ja.
Ich glaube trotzdem, dass es glaubwürdiger ist, wenn gerade beim Material, wenn sozusagen dann auch Rennen damit gewonnen werden, ist ja irgendwie dann auch wie ein Produkttest und nicht nur irgendwie jemand einen schönen Text und schöne Bilder damit produziert.
Ja.
Aber das muss natürlich die Industrie selber entscheiden und letztendlich kommt halt drauf an, was da dann für jede Firma erfolgreicher ist.
So retrospektiv würdest du sagen, du konntest gut vom Triathlonsport leben?
Ja, auf jeden Fall. Also,
echt?
Ja.
Okay.
Wir haben ja das Glück, dass wir halt auch große Rennen in Deutschland haben und gute Konkurrenz irgendwie. Und so kam auch jedes Jahr irgendwie ein guter Sponsor dazu und gegen Ende ist es dann auch wieder weniger geworden. Mhm. Aber insgesamt konnte ich schon gut davon leben.
Okay.
Und war natürlich auch anders, also so Freunde, die halt studiert haben, aber dann halt einen normalen Berufsweg gegangen sind, die haben halt dann später Geld verdient, so. Hab dann natürlich schon schnell auch Geld verdient. Schon während dem Studium habe ich ja so ein bisschen dann schon meinen ersten Preisgelder gewonnen. War ja natürlich dann irgendwie auch schön. Aber davon kann man gut leben. Ich meine, ich hatte ja auch richtig gute Jahre, wo ich irgendwie 3 Jahre hintereinander auf dem Podium in Frankfurt war und dann 5. auf Hawaii war und so.
Ja.
Da kommt dann schon auch was zusammen. Also das ist schon okay. Ich meine, in Deutschland so selbstständig zu sein, das ist schon ganz schön teuer.
Ja.
Hat gut funktioniert. Also ich habe es ja auch... so, wenn du Hobby zum Beruf machst, so, da zählst du ja natürlich auch nicht die Stunden, ne? Also das kann man natürlich nicht machen, aber war natürlich geil, dass man irgendwie so seine persönlichen Grenzen jagen kann und gucken kann, wie weit und wie hoch und wie schnell und ist natürlich schon ein totales Geschenk und
Okay. Aber ich sag mal so Einnahmen als Triathlon-Profi sind jetzt, okay, vielleicht Sponsoring-Einnahmen sind planbar, aber so Rennpreisgelder sind ja eher weniger planbar, ja?
Nee, also muss ich auch ganz klar sagen, ich habe es immer so geplant, dass von den Fix-Sponsorings, dass es ausreichend war, um die normalen Ausgaben, also einfach um das Leben zu bestreiten und alles sozusagen, was dann dazu kam, war dann einfach on top.
Ja.
Aber es war nie so, dass ich wegen Geld Druck hatte in den Rennen.
Okay.
Also klar ist halt Druck, weil du dir selber Druck machst. Und, willst ja auch dann im nächsten Jahr wieder einen Vertrag verlängert haben und so. Aber jetzt für das Kalenderjahr, in dem man sich befunden hat, hatte ich jetzt nie den Druck, Geld gewinnen zu müssen.
Okay, gut.
Also das war mir immer wichtig und
Ja klar, sicher. Ich meine, stell dir vor, du musst halt ein Rennen gewinnen, um den nächsten Monat Miete zu zahlen, ja? Das ist dann...
Ja, nee, vergiss es, dann gewinnst du auch nicht.
Nee, überhaupt nicht, weil dann ist der Kopf ja komplett zu und verkrampft ja, klar. Nee. Was machst du heute berufsmäßig?
Ja, ich habe angefangen als Datenanalyst, also ich mache eigentlich, was macht man da? Man macht Informationen zugänglich, also ist vor allem Datenbankabfragen und super, die dann in Zahlen oder Grafiken wieder so darzustellen, dass sich Trends erkennen lassen oder eben auch Fakten erkennen lassen. Genau. Und ich habe eben halt überlegt, was ich mit meinem Mathestudium machen kann, ohne jetzt irgendwie ganz konkret irgendwie in der Mathe zu sein. Und ja, da kann man so, sag ich mal, so Denkweisen und Herangehensweisen und so ganz gut einbringen. Und ja, das mache ich jetzt seit einem knappen halben Jahr und es macht mir auch Spaß momentan. Also bin ich zufrieden mit.
Hat es lange gedauert, bis du einen Job gefunden hast? Wenn du deine Bewerbung losschickst und Personaler sehen, 15 Jahre Triathlon-Profi, macht das Studium abgeschlossen, dann könnten vielleicht da ein paar Fragezeichen aufkommen, so nach dem Motto, ja, und was ist mit Praxiserfahrung?
Ja, also das berechtigt die Frage und war auch erst gar nicht so einfach, aber so wie es halt im Sponsoring auch war, so du brauchst halt irgendwie ein Vitamin B und dann habe ich halt doch nochmal über einen Olympiastützpunkt, an dem ich auch trainieren konnte und den Krafttraum nutzen konnte, habe ich nochmal mich bei denen gemeldet und gefragt, so ja, wie es mit Unternehmen, die er kennt, irgendwie, wo es passen könnte. Und ja, dann haben die mir nochmal zwei Kontakte gegeben und daraus konnte ich dann auch zwei Angebote generieren oder habe ich halt erhalten. Ja. Dann so einfach nur, wenn halt jemand zweimal hinguckt, ich meine, ich muss halt schon ein bisschen lachen, als mich dann bei einem Gespräch dann jemand gefragt hat, so, ob ich mir denn vorstellen könnte, jeden Tag 7 Stunden zu arbeiten. Da habe ich schon gedacht, so ja, wir können gern mal um 5:20 aufstehen und um 6 am Beckenrand stehen und dann erstmal 6 Kilometer schwimmen vorm Frühstück.
Ja.
Und das 5-mal die Woche, ja. Also das bereitet einen schon ganz gut vor, glaube ich.
Ja.
Also, aber so die Vorstellung, was man so, das kann man ja auch nicht erwarten, dass so der allgemeine Mitbürger so das weiß, was man jetzt so als Triathlon-Profi den ganzen Tag macht. Das ist ja nicht so, dass man unter der Palme in der Hängematte in der Sonne liegt und irgendwie einem der Erfolg in den Schoß fällt.
Klar, sicher. Aber ich glaube, als Triathlon-Profi bringst du ziemlich gute Fähigkeiten oder auch mentale Stärke halt mit, dich durch Themen halt irgendwie durchzubeißen, wo andere vielleicht nach ein paar Stunden dann halt irgendwie sagen, oh, ich habe keinen Nerv mehr drauf, ja. Weil du halt Durchhaltevermögen und Ausdauer halt bereits die letzten Jahre gelernt hast.
Ja, also muss ich schon sagen, so manchmal so hatte ich das Gefühl, so ich weiß nicht, ob es funktioniert und so. Und halt auch so wie im Training, so wenn du halt mit deinen Leistungen unzufrieden bist, was hast du dann für Möglichkeiten? Ja. Gehst halt einfach am nächsten Tag wieder zum Pool und machst halt dein Zeug. Und so ist es halt im Job auch, wenn halt was nicht funktioniert, dann gehst halt am nächsten Tag wieder hin und versuchst halt von einer anderen Ecke anzugreifen. Und also klar, ich meine, so dieses, dass du besser werden willst und dass du irgendwie denkst, so, es muss doch eigentlich auch schneller gehen. Ich meine, es ist ja gerade so, es ist ja relativ programmiernah, was ich mache. Und dann hängt es halt oft an irgendeinem kleinen Problem. Und dann nach 3 Tagen stehen halt irgendwie, wenn du es dann wirklich verdichtet hast, dann stehen da 5 Zeilen und dann denkst du so, es hätte jetzt auch in der Viertelstunde gehen müssen. Aber dieses einfach so, es klingt jetzt ein bisschen negativ, aber so diese Selbstoptimierung oder dieses selbstständig halt immer versuchen, halt eine gute Leistung abzuliefern. Einfach diese intrinsische Motivation oder neudeutsch dieser Drive. So, es geht ja nicht verloren. Ja, hörst du auf mit einem und dann bist du irgendwie ein Frührentner. So, nee, du bist halt immer noch. Und wenn du merkst, dass es dir Spaß macht, dann willst du auch besser werden und dann willst du irgendwie halt auch irgendwie das gut machen. Ja. Und ich glaube, das merken die auch in der Firma, wo ich angestellt bin, dass mir ist einfach nicht egal, ist so. Also ich habe schon davon profitiert, dass ich mein Studium abgeschlossen habe. Ja. So, das ist ja auch so irgendwie ganz gut im Triathlon. Du musst ja, wenn du Langstrecke machst, musst du ja nicht mit 23 gut sein. Ich meine, es funktioniert offensichtlich jetzt mittlerweile, aber du hast ja so, ja, also zu meiner Zeit war man mit 30 richtig gut oder Ende 20. Das heißt, du hast ja am Anfang noch genug Zeit, so dein Studium abzuschließen. Ich meine, ein anderer, so, ich weiß nicht, so Magdalena Neun hat mit 24 ihre Karriere beendet. Da hatte ich dann, glaube ich, so, habe ich gerade angefangen, also so ein bisschen besser zu sein. So.
Ja, klar.
Also das ist so im Langstrecken-Triathlon ja schon eigentlich eine günstige Konstellation, dass man, ja, so Anfang 20 hat man ja schon noch Zeit. Also, es ist ja eher gut, wenn man so noch ein paar Jahre jetzt so das Ganze mit 95% betreibt. Man profitiert ja auch von jedem Trainingsjahr dann.
Hier, jobbedingt, bist du auch ein bisschen so im Bereich KI, künstliche Intelligenz dann? Interessierst du dich dafür?
Also ich finde es interessant, klar. Ja, also ich hatte jetzt im Job jetzt noch nicht wirklich was damit zu tun halt. So, klar, irgendwie kannst du es schon mal dir auch was schreiben lassen, was jetzt, wenn man jetzt über ChatGPT redet, wenn du keine Lust hast, was auszuformulieren.
Ja.
Ja, natürlich aus Spaß einfach mal ein Porträt über mich schreiben lassen.
Ja.
Da kam totaler Blödsinn raus. Aber das verstehen natürlich manche Leute nicht. Das ist ja eben keine Datenbankabfrage, sondern soll möglichst menschlich sein. Das heißt, das erzählt halt auch mal Quatsch.
Ja, ja. Nee, stimmt. Klar, sicher.
Ja,
also, man sollte dennoch in der Lage sein, halt mir das gegenchecken zu können, was da rauskommt, ja.
Ja, also ich vergleiche es immer damit so in der Schulzeit, war es ja immer so. Also zu der Frage nach KI und ob der Mensch überflüssig war, werden könnte oder so. Also das wird eher, verdichtet sich halt die Anforderungen an Menschen. Also in der Schule, wenn man dann einen grafischen Taschenrechner kriegt, dann haben alle, die das nicht so gut können in der Mathe, haben gesagt, oh, jetzt kriege ich einen Taschenrechner. Aber dann haben sie gar nichts mehr gekonnt. Nur noch das Komplizierte übrig geblieben ist. Alles andere hat der Taschenrechner gemacht. Und
ja, genau.
So wird es mit der KI wahrscheinlich auch sein. So.
Ja.
Vielleicht musst du nicht mehr so viel Zeit anwenden, aber die Anforderungen im Job verdichten sich dadurch, weil du ja nicht mehr Zeit damit verbringst, irgendwie einen langweiligen Brief auszuformulieren, den du schon 100 Mal geschrieben hast.
Ja.
Ja, stimmt. Aber also, es wird jetzt nicht das Ende der Menschheit sein und auch.
Nein, denke ich auch nicht. Aber es wird sich halt ein bisschen was verändern, mit Sicherheit. Hier, Stichwort Triathlon nochmal. Trainierst du heute überhaupt noch oder hast du komplett mit dem Sport aufgehört? Wie kann man sich das denken?
Also, zum einen bin ich dankbar, dass ich mit dem Fahrrad zum TÜV fahren kann.
Super.
So eine gute halbe Stunde in einer Richtung. Vor allem habe ich mir ein extrem günstiges Pendlerrad angeschafft, sodass ich auch ein bisschen treten muss.
Mit drei Dingern oder was?
Nee, aber so vielleicht 8 oder so, keine Ahnung. Ich habe nicht mal die Ritzel gezählt.
Okay.
Sodass ich halt auch bei jedem Wetter fahren kann und keine Angst habe vom Salz und dies und das. Wenn ich halt zu nichts komme, dann rettet mir das schon mal den Tag, dass ich halt eine gute Stunde auf dem Rad war.
Ja.
Aber sonst gehe ich halt noch, naja, eigentlich mindestens jeden zweiten Tag laufen, schwimmen.
Okay.
Habe ich eigentlich Sehnsucht nach, aber es ist halt immer aufwendig so. Und es macht ja auch nicht wirklich Spaß, wenn du einmal gehst, sondern du musst ja dann schon ein paar Mal gehen, bis es wieder irgendwie
kommst,
so ein bisschen flutscht.
Ja. Ja. Und wie ist es bei dir so? Verfolgst du noch die Triathlon-Szene oder bist du da eher jetzt abgehakt und mehr Job fokussiert?
Ach ja, so ein bisschen. Ich habe ja auch noch Kontakte so zu dem einen oder anderen Athleten so von meiner Generation so. Was der Sebi macht, gucke ich natürlich immer so, weil ich es einfach. Wir haben ja schon im baden-württembergischen Nachwuchscup irgendwie zusammen angefangen oder so meinen alten Weggefährten so Jan van Berkel, der Schweizer, verfolge ich natürlich irgendwie.
Ja,
so ein bisschen gucke ich noch rein, aber was jetzt so. Ja, so in der Tiefe verfolge ich es jetzt nicht. Also, ja, es ist ja auch so ein bisschen klar, wenn dann so jetzt hier alles dunkel und kalt ist, so Januar, Februar und
dann so meine Trainingskollegen von früher alle im Süden sind, so ist natürlich schon so ein bisschen so, ich will auch mal wieder. Ja. Aber das ist schon okay. Dafür muss ich nicht im Keller auf der Rolle sitzen und in der eigenen Soße schwitzen.
Das stimmt, ja.
Also so, ja, so ein bisschen verfolge ich es aber jetzt nicht so in der Tiefe.
Okay. Aber Hand aufs Herz, fällt dir das leicht? Oder wie geht's dir da so innerlich, ich könnte mir vorstellen, dass es hier und da halt mir schon schwer ist, wenn man halt mir sieht, wie jetzt zum Beispiel Sebi da in Neuseeland gerade ist oder auch Jan van Berkel.
So klar gab's halt so das eine oder andere Rennen, was ich halt irgendwie gern noch gemacht hätte, so. Ja. Und Burman war ich mal im Lockdown, also in Corona-Zeit war ich mal angemeldet und war auch dort zum Trainieren und dann wurde es eine Woche vorher abgesagt, so. Ja. Ja, da hätte ich schon Bock drauf gehabt, so da mal in Rot noch ein vernünftiges Rennen zu machen, so. Oder, keine Ahnung, war auch nie in Klagenfurt, was schön sein sollte, oder in Thun, oder, ja, aber irgendwie so, ist halt dann irgendwann auch gut. Also, war es dann gegen Ende gemerkt, so, klar, war irgendwie cool, ins Trainingslager zu fahren, aber es hatte irgendwie nicht mehr so, es war nicht mehr so alternativlos. Mhm. Weißt du, so, das ist jetzt das Allergeilste der Welt ist so, sondern irgendwie, wenn du halt 10-mal schon da warst, so, dann verliert halt vieles dann doch so auch seinen Reiz.
Ja. Und könntest du dir vorstellen, als Age-Grouper in Zukunft zu starten?
Also so Wettkämpfe nicht. Was mir viel Spaß macht, ist, dass ich so noch ein bisschen als Trainer so Trainingspläne schreibe.
Okay.
Für Age-Grouper, das macht mehr Spaß. Aber jetzt selber starten irgendwie. Mhm. Also das finde ich auch irgendwie komisch, weil es fühlt sich bestimmt dann auch komisch an. So, wenn du halt nicht mehr nicht mehr so leicht von der Hand geht, du irgendwie, ja, also so, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also, aber jetzt sage ich das halt.
Wer weiß, ja. Mit Mitte 40 auf einmal denkst du anders, wer weiß.
Ja. Also.
Das heißt, es gibt die Möglichkeit, von dir Trainingspläne zu bekommen, wenn man das möchte.
Also ja, das gibt es. Also, ja, also ich mache jetzt da nicht irgendwie ein Riesen-Business draus oder so.
Ja, ja.
Ich habe halt so 2-3 Leute und könnte mir auch vorstellen, noch 1-2 zu nehmen, aber ich mache jetzt da nicht irgendwie eine Böcherer-Squad auf oder so.
Ja, ja.
Weil einfach auch dieses Selbstständigsein ist halt eine Zeit lang auch mega cool, aber jetzt genießt du auch mal, dass ich irgendwie Freitagmittag den Laptop zumache und dann das ist mein Wochenende und die Firma gehört jemand anders.
Ja.
Also, genau. Ich hatte es natürlich schon auch mal überlegt, so, weil ich natürlich irgendwie in 20 Jahren, da habe ich auch viel gelernt und viel falsch und viel, manches richtig gemacht, so. Mhm. Da kannst du natürlich, hast du irgendwie einen Riesenschatz im Keller liegen, den du eigentlich noch an den Mann bringen könntest, so das wäre schade, wenn der einfach so verrottet. Aber jetzt so nochmal irgendwie direkt dann die nächste Selbstständigkeit und irgendwie in der gleichen Bubble so, das wollte ich jetzt auch nicht machen.
Ich sag mal, du hast ja nicht nur Erfahrung, Schatz, was das Training angeht, sondern auch was Business-Erfahrung im Sport angeht, ja. Ich meine, du hast deine Verträge selber verhandelt, das ganze Thema Sponsoring, Vermarktung, kennst du halt selber auch und könntest du dir da vielleicht vorstellen, in Zukunft vielleicht ein paar Athleten, die jetzt so gerade am Anfang ihrer Karriere sind, unter die Arme zu greifen mit Knowledge?
Ja, also klar, wenn mich jemand was fragt, stehe ich schon mit Rat und Tat zur Verfügung.
Ja.
Aber jetzt so Sponsorenakquise so, statt so irgendwie Kaltakquise so, boah, nee. Also das ist jetzt nicht so.
Ja, muss man mögen.
Nee, also so das Verhandeln selber, so das hatte ich mir sogar mal überlegt, auch so das im Job mehr zu machen, weil ich glaube, dass ich auch so gutes Gespür fürs Gegenüber habe. Also so, ich wusste auch immer, wenn ich Seite an Seite mit einem Athlet gelaufen bin, wann, in welchem Moment jetzt so meine besten Chancen wären. So, muss ja schon irgendwie einfach zwischen den Zeilen lesen können und so ein bisschen den Gegenüber wahrnehmen können.
Ja.
Aber jetzt so irgendwelche Firmen anklingeln und irgendjemandem hinterherrennen, so.
Ja.
War eher so das, was ich ein bisschen als mühsam erlebt habe in der Sportkarriere.
Ja. Ja, gut, klar. Hier so zum Abschluss, was sind so die wichtigsten Tipps, die du vielleicht jungen Sportlern, die in den Triathlon eine Profikarriere anstreben oder gerade so am Anfang sind, die du ihnen gerne mitgeben wollen würdest?
Also auf jeden Fall geduldig sein. Mhm. Also und so dieses, das am Ende vom Jahr irgendwie so die drei besten Rennen zählen und die Rennen, die du verkackt hast, die nimmt halt auch keiner wahr. Also es ist jetzt diese Niederlagen, die, wo du jetzt aussteigst oder einfach nichts ging, so.
Ja.
Das tut einem selber weh, aber es wird gar nicht so stark wahrgenommen. Einfach geduldig sein und wobei ich muss halt auch sagen, so, man kann halt auch nicht sagen, so, ich werde profitiert, sondern du machst es halt, weil du es geil findest und irgendwann geht es halt nicht mehr anders, weil es zeitlich zu viel in Anspruch nimmt. Also ja. Es kommt eher der Profi-Triathlon zu dir, als dass du zum Profi-Triathlon kommst. Also da zählt halt schon viel rein. Also nur, ja, da brauchst halt Glück und die richtige Einstellung und auch brauchst halt irgendwie auch den Kopf für die Rennen. Wenn die Ergebnisse stimmen, dann kann man das ja natürlich machen.
Ja, sicher, sicher. Ja. Hier, Andi, dann hätte ich gesagt, dann machen wir einen Sack zu für heute. Dann, weil, wie lange hast du noch zu wandern?
Fangen wir mal so rum. Ich laufe hier so ein bisschen auf und ab.
Ach so.
Hier und da, so in 10 Minuten kann ich wieder zu Hause sein.
Magst du selber vielleicht, ich meine, ich habe jetzt einige Fragen gestellt, aber gibt es noch irgendwie Themen, die du gerne besprechen wollen würdest?
Nee, also alles gut.
Oder magst du vielleicht noch jemanden grüßen oder Danke sagen?
Das ist jetzt lustig. Nee. Ich weiß sogar gar nicht, wer da alles zuhört. Also,
Einige.
Einige. Sogar.
Ja.
Oh je. Hättest du mir vorher sagen müssen, da hätte ich meine Antworten besser überlegt.
Nee. Also, das hast du super gemacht.
Nein, alles gut.
Kannst du deiner Family zum Beispiel Danke sagen oder auch, hast du noch zu Lubosch Kontakt?
Ja, klar. Also, Lubosch wird immer ein guter Freund bleiben. Der geht es ja auch zurück in die Schweiz.
Ja, genau.
Ist auch schön, dann wird es wieder ein bisschen näher sein. Und
ja.
Eigentlich war er der Hauptteil meiner Karriere, war mein Trainer. Und ja, dem habe ich extrem viel zu verdanken. Er hat es sicher auch nicht immer so einfach mit Sebi und mir. Da war der schon auch immer irgendwie zwei Knallköpfe. Aber ja.
Hier, ich habe mir sagen lassen, der Lubosch kann ziemlich gut Tischtennis spielen. Kannst du es auch?
Also auf dem Niveau natürlich nicht. Natürlich schon manchmal. Ich spiele halt hier und da mal.
Ja.
Aber also, nee. Also, wahrscheinlich hat es mit Tischtennis nichts zu tun, was ich da mache. Aber Lubosch kann das richtig. Also, er ist ja da auch immer in Ligen unterwegs und auch in Hawaii im Kona Table Tennis Club dann gespielt, wenn er da war.
Genau, habe ich gesehen, ja.
Ja,
verrückter Kerl. Ja, Grüße gehen raus von Lubosch, der war auch schon hier zu Gast bei mir im Podcast.
Ja.
Und hier, dann würde ich sagen, drücke ich dir für die Zukunft ganz, ganz doll die Daumen, dass du weiterhin gesund, unfallfrei, verletzungsfrei bleibst, wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst. Und viel Erfolg im Job. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal, weil ich tippe, dass du irgendwann doch mit Mitte 40, Ende 40 vielleicht doch noch ein bisschen Kribbeln in den Zehen bekommst und sagst, ja, ich würde es doch noch mal gerne probieren. Und
ja, also was ich mir vorgenommen habe, war, dass ich noch mal wahrscheinlich in Frankfurt an der Strecke stehen will und irgendwie Wasserbecher reichen will. Weil,
das ist eine super Erfahrung, ja.
Ja, also ich muss ja auch sagen, so, es war schon noch ein bisschen verrückt. Ich meine, wenn man mit Triathlon sein Geld verdient und andere ihre Freizeit dafür opfern, dass man das machen kann, habe ich schon immer, also auch immer wahrgenommen und da würde ich dann gerne auch mal was zurückgeben an allen, die da ihre Wochenenden an der Strecke verbracht haben und
Ja. Ist sicher, ist wahrscheinlich anstrengender als das Rennen selber.
Hier, und könntest du dir vorstellen, ähnlich wie Timo Bracht letztes Jahr, halt mir mal einen Norseman auszuprobieren?
Ah, nee, also wenn nicht. Also mir ist eigentlich nicht so langweilig, dass ich jetzt noch mal so was machen muss. Nee. Also der hat ja, glaube ich, auch da ein Benefits-Projekt draus gemacht und sich darüber auch Motivation geholt. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Ist er denn ins Ziel gekommen?
Er ist ins Ziel gekommen und ziemlich gut sogar. Ich weiß jetzt nicht Zeit und Platzierung, aber er ist auf jeden Fall ins Ziel gekommen.
Ja, Zeit ist, glaube ich, da. Sekundär. Also, ist ja, glaube ich, so ein bisschen eine verrückte Strecke.
Ist eine verrückte Strecke, aber ich habe auch so mitbekommen, so er ist ja auch weiterhin im Triathlon-Sport verblieben als Coach und trainiert Athleten und dementsprechend wird er wahrscheinlich auch selber mittrainieren. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und lass uns gerne in Kontakt bleiben.
Machen wir.
Und dann wünsche ich dir, wie gesagt, dir, deine Family nur das Beste, vor allem Gesundheit und dann, ja, eine gute Zeit an die Böcher.
Danke, Marco. Bis dann.
Danke dir. Ciao, mach's gut. Tschüss.
Das war eine neue Interview-Podcast-Folge des Triathlon-Podcasts, dem Original und das bereits seit 2013. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden bzw. folge und bewerte den Podcast in Playern wie Apple Podcast, Spotify und vielen weiteren. Wenn du mehr über den heutigen Gast erfahren magst, dann schau unbedingt in die Shownotizen dieser heutigen Folge, wo ich alle weiterführenden Links aufliste. Wenn du Triathlon-Podcast unterstützen magst, dann kannst du das per Steady machen. Das heißt, ich tausche exklusive Swimcap von Triathlon-Podcast gegen ein Abo in Steady. Und wenn du die heutige Folge kommentieren möchtest, dann mach das bitte in Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel in Facebook, Instagram und Co. Ganz, ganz wichtig, wenn du selbst eine interessante Geschichte zu erzählen hast oder jemanden kennst, der seine Geschichte unbedingt hier erzählen sollte im Podcast, dann gib dir einen Ruck und kontaktiere mich direkt entweder per Social-Media oder per Mail an die info@triathlon-podcast.de. Mein Name ist Marco Sommer, freue mich mega, dass du heute wieder zugehört hast hier beim Triathlon-Podcast und bis zur nächsten Folge, bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und natürlich auch sportlich. Dein Marco.